Ich habe einen Strauß voller Blumen an Grüße mitgebracht aus Düren. Ich habe das der Gemeinde mitgeteilt, dass ich heute hier sein werde, und sie haben mich gebeten, diese Grüße an euch weiterzureichen. Und damit dieser Gruß auch sichtbar ist, habe ich nicht nur meine Frau mitgebracht, auch eine Nachbarin aus dem Dorf, deren Geschwister hier in der Gemeinde sind. Und das war für sie eine große Überraschung gewesen, als sie ihre Schwester dann heute hier gesehen haben. Und das freut uns sehr, dass wir so verbunden sind in dem Herrn. Und eins muss ich euch sagen, das ist nicht selbstverständlich. Und dafür bin ich euch ganz herzlich dankbar für die Gastfreundschaft, für die Freundlichkeit, für die Unterstützung und für die Verbundenheit, dass wir gemeinsam an unterschiedlichen Orten doch den Herrn verherrlichen dürfen und gemeinsam ihn anbeten dürfen. Sowohl die Gemeinde in Düren betet Gott an und dankt, dass Gott so groß ist. Wann ist, oder die Frage, die ich stellen möchte an euch, wie lange ist es her, dass du das letzte Abenteuer erlebt hattest? Wenn man dich fragen würde, würdest du spontan sagen können, oder müsstest du etwas Zeit haben, um darüber nachzudenken, was ist eigentlich ein Abenteuer? Wenn man im Lexikon nachschlägt, so stellt man fest, ein Abenteuer ist etwas Außergewöhnliches, etwas Erregendes, geschehen, verbunden mit gefahrenvollen Situationen, die man zu bestehen hat. Sicherlich habt ihr schon mal den Satz gehört, die Fahrt war ein Abenteuer. Und so andere Dinge hört man vom Abenteuer. Und ich hatte mir die Frage gestellt, Edi, wann ist das letzte Mal her, dass du dein Abenteuer erlebt hattest? Ein Abenteuer, was mir sofort einfiel, war 2007. Meine Frau und ich und unsere damals zwei kleine Kinder haben uns auf den Weg gemacht, nach Griechenland zu reisen, weil wir dort ein Praktikum absolvierten. Ich war zu der Zeit gerade Bibelschüler gewesen und wir haben uns einfach angemeldet, haben gesagt, wir wollen dort ein Praktikum machen in einer Gemeinde. Die Leute kennen wir nicht, die Gemeinde kennen wir nicht, die Strecke kennen wir nicht. Und das Navi war nur für Deutschland. Und so mussten wir dahin. Und es war für uns ein Abenteuer geworden, weil wir nicht wussten, wie kommen wir dahin, was erwartet uns dort. Und so fuhren wir los von Freitag auf Samstag bis nach Italien. Dort ging es dann über die Fähre nach Griechenland und da hörte auch der Spaß fast auf, weil wir wussten nicht, wie geht's weiter, weil ich hatte keine Landkarte, ich wusste, ich muss nach Thessaloniki, aber wie genau, keine Ahnung. War es Leichtsinn? Mitten auf dem Schiff trafen wir auf ein paar nette Leute, die auch Kinder hatten, so spielten unsere Kinder und die fragten uns, wo geht es denn hin? Und wir sagten, es geht nach Thessaloniki. Und wir wissen gar nicht, wie es dahin kommen wird. Und dann sagten die uns, ja, hängt euch einfach an unser Auto an und wir müssen nach Chalkidiki, das geht an Thessaloniki vorbei. Wir schlossen eine Freundschaft und durften ihnen folgen. In Thessaloniki angekommen, habe ich nur gesehen, Lidl ist etwas Bekanntes, in Deutschland kennt man es auch. Und dann parkte ich dort und ja, wie geht's weiter? Unser Handy hatte keinen Empfang gehabt, ich konnte niemanden anrufen, den Missionar nicht. Es hielt ein Auto an und fragte, kann ich Ihnen helfen? Ich erstaunte und sagte, Sie sprechen Deutsch. Ja, helfen Sie uns. Ich habe hier eine Telefonnummer, aber mein Handy funktioniert nicht und ich muss der Person sagen, wo ich bin. Und dann guckte er mich an. Ich mache das gerne, sagte er. Ich habe nämlich in der Stadt, wo du herkommst, 20 Jahre lang gelebt. Was für ein Zufall. Und so durften wir ein Abenteuer erleben, was über 8 Wochen ging, dort in Griechenland. Es war eine schöne Zeit gewesen. Im weiteren Nachdenken überlegte ich und sagte, ist das alles schon 12 Jahre her, das Abenteuer? Hast du nichts mehr erlebt mit Gott? Gott nahm mich auf eine Reise dieses Jahr mit, auf die Reise der Ältestenschaft. Und das ist ein Abenteuer für mich, weil ich nicht weiß, was kommt auf mich zu, wie wird es sein? Ich möchte euch mitnehmen auf ein Abenteuer mit der Überschrift Das Abenteuer Glaube. Dass wir drüber nachsinnen, nachdenken. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet ein Abenteuer in seiner Nachfolge zu erleben. Er lädt uns ein, Teil einer weltweiten Mission zu sein, die alle Eigenschaften eines großen Abenteuers besitzt. Sie führt uns bis ans Ende der Welt und ihre Abenteurer müssen bereit sein, mit unglaublichen Gefahren die Stirn zu bieten. Das Abenteuer Glaube, es ist kein Spaziergang, denn es steht Leben auf dem Spiel. Mut, Durchsetzungsvermögen, Anstand sind gefragt. Und die Wahrscheinlichkeit ist so groß, dass sich unterwegs Gegner mit mystischen Proportionen in den Weg stellen. Teufel, Dämonen, Naturgewalten, Krankheiten und Mörder. Niemand weiß, wie die Reise verlaufen wird. Niemand kennt die Route ganz genau. Man kennt vielleicht nur einige wenige Schritte voraus. Daher verlangt dieses Unternehmen Einheit, Treue, Aufopferungsbereitschaft. Und weil es eben beides in unserem echten Leben geht, macht Jesus seine Freunde von Anfang an mit den Prinzipien des Abenteuers der Nachfolge vertraut und trainiert sie. Wisst ihr, ein Abenteuer erlebt man meistens zu zweit. Weil wenn man es alleine erlebt, dann ist es nicht so glaubwürdig. Wisst ihr, dass Glauben keine Privatsache ist? Glaube ist eine Gemeinschaftssache. Und Jesus hat seine Jünger mitgenommen auf diese Reise, auf diese spannende Reise. Und ich möchte mit euch gemeinsam, dass wir diesen Text lesen aus Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 42. Dass wir hineinschauen auf das Abenteuer, wo Jesus seine Jünger mitnahm. Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 42 möchte ich lesen. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lass uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da im Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihnen. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es schon bald zu füllen begann. Und er, Jesus, war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl den Wind und sprach zum See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Abenteuer, Glaube. Auf die andere Seite. An jenem Tag, so beginnt diese Geschichte. Für die Jünger war es ein besonderer Tag gewesen, voller an inspirierenden Lehren, göttlichen Eingreifen und überwältigenden Wundern. Besser konnte dieser Tag nicht sein für die Jünger. Sie erlebten Jesus hautnah. Als Jesu Freunde dürften sie in unmittelbarer Nähe Anteil haben an dem Ruhm und an seiner Kraft. Aber der Satz geht weiter. An jenem Tag, als es Abend geworden war, es ist der erste Hinweis auf etwas Zukünftiges, das bald geschehen soll. Ein glorreicher Tag geht zu Ende. Die Finsternis der Nacht bricht herein. In diesem Moment kam Jesus auf die glorreiche Idee und sagte, lass uns doch auf die andere Seite des Ufers fahren. Obwohl der Tag vorüber war, war allem Anschein nach noch nicht alle Arbeit getan. Und Jesus wollte an das andere Ufer fahren, in die Gegend von Gadara. Was wollte er dort? Was hat ihn dazu bewegt, in die Gegend nach Gadara zu reisen? Wenn wir weiter die Geschichte lesen, so werdet ihr feststellen, warum es notwendig geworden war, nach Gadara zu reisen. Dort herrschten Dämonen. Und Jesus hatte sie schon lange gesehen. Tausende Dämonen, die in Besitz ergriffen von zweier Menschen, zweier Männer. Und sie terrorisierten diese Gegend. Weder Mensch noch Seil noch Ketten waren der unglaublichen Kraft dieser zwei Männer gewachsen. Das können wir lesen weiter im Text. Und der Moment war gekommen, die Finsternis dieser Gegend zu durchbrechen. Und so steuert Jesus mit seinem Boot und seinen Jüngern direkt auf das Ufer hinzu. Jesus fürchtete sich nicht, weder von dem Teufel noch von den Meeren, wie es seine Jünger dem See aufgrund seiner Größe oft nannten. Die Jünger hatten ein zwiespältiges Gefühl zu diesem Gewässer. Auf der einen Seite versorgte das See sie mit Nahrung, mit Arbeit. Aber auf der anderen Seite hatten sie Angst gehabt, weil das Wasser eine große Angst bereitete. Wasser wurde seit jeher mit Chaos und mit den Mächten des Bösen in Verbindung gebracht. Vielleicht daher, dass noch die Sintflut in Erinnerung war, aus der Überlieferung her. Und nun wollte Jesus aufbrechen durch die unheilverkündete Finsternis über das gefährliche Gewässer hin zu den Dämonen herrschenden Landstrich Gadara. Ist das nicht ein Abenteuer? Zum einen hat es alle Voraussetzungen. Und wir möchten vier Dinge betrachten. Wage die Überfahrt im richtigen Boot. Und im Text heißt es, und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da im Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Keiner der Jünger zögerte, alle sprangen in das Boot und waren begeistert auf die Einladung, die Jesus ausgesprochen hatte. Und sogar ein paar kleinere Boote waren mitgekommen. Vermutlich hatten sie gehört von den Plänen, die Jesus seinen Jüngern mitgeteilt hatte. Und sie alle steuerten in dieser Nacht über den See. Und als ein gewaltiger Sturm aufbrachte. Wir lesen die Geschichte in ein paar Versen zusammengefasst, die Zusammenfassung. Aber wenn man es detaillierter betrachtet, so war es doch eine Zeit gewesen. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich zu füllen begann. Weiter lesen wir, dass nur ein Boot das andere Ufer erreichte, das Boot Jesu. Von den anderen Booten fehlt jede Spur. Hatten sie Schiffbruch erlitten? Waren sie schwer beschädigt? Oder hatten sie noch einen anderen Hafen angesteuert? Oder waren sie frühzeitig zurückgekehrt? Hatten Menschen ihr Leben verloren in dieser Nacht? Wir wissen es nicht und die Bibel berichtet darüber auch nichts. Eins aber wissen wir, das gab nur ein Schiff, was auf die andere Seite des Ufers kam. Eines der wichtigen Dinge bei den abenteuerlichen Expeditionen ist, sorge dafür, dass du im richtigen Boot sitzt. Sorge dafür, dass du mit richtigen Personen, mit der richtigen Ausrüstung dabei bist. Es ist wichtig, wenn du ein Abenteuer wagst, dass du Überfahrt in dem richtigen Schiff wagst. Wenn man das Schiff betrachtet, in dem Jesus war, war es Art Segelschiff und Fischerboot. Es war weder groß noch klein. Ein seltsamer Mix aus Arbeit und Ruhe machte den Charakter dieses Schiffes aus. Denn das Spiel des Windes verschaffte seiner Besatzung Arbeit. So wie das Schiff können wir den Glauben parallel stellen. Glaube ist etwas, was uns ruhig machen kann, aber auf der anderen Seite uns sehr verunsichert. Es ist ein Hin und Her. Und wie ich eingangs erwähnt hatte, Glaube ist keine persönliche Sache. Glaube verlangt von uns, dass wir Gemeinschaft erleben. Deshalb forderte Jesus auf und sagte, dass Menschen zusammenkommen. Und er sagt, wo zwei oder drei sich versammeln, in seinem Namen bin ich unter ihnen. Es war ein Schiff, in dem zusammengearbeitet wurde. Wo einer für den anderen gesorgt hatte. Es war ein Arbeitsschiff gewesen. Und so war auch dieses Schiff gewesen. Und nicht zu vergessen, dass in diesem Schiff Jesus seinen Platz hatte. Er war hinten am Heck, am Ruder. Im Glauben erleben wir Stürme. Stürme in deinem Leben sind keine gewöhnlichen Stürme. Es sind außergewöhnliche Stürme. In unserem Glaubensleben erleben wir oft Stürme und wir wissen noch nicht mal, woher der Wind kommt, woher das kommt. Wir fragen uns, wie kann das passieren? Markus und Lukas beschreiben in ihrem Evangelium den Sturm mit einem Wort Lailaps. Ein erfahrener Seemann hatte vor einem kleinen Sturm keine Angst. Aber ein Lailaps war etwas anders, etwas Erschreckendes. Beim Lailaps strömen kalte Luft die Berghänge des See Genezareth herab, die anschließend gegen die warme Luft, die über den See steht, stößt. Verheerende Wirbelstürme sind die Folge. Insofern verändert sich diese Atmosphäre auf diesem Schiff, auf diesem kleinen Arbeitsschiff. Es wütet voll Sturm, Chaos bricht herein. Doch damit ist nicht genug. Der Evangelist Matthäus nennt in seinem Evangelium denselben Sturm mit Seismos. Und das bedeutet Beben. Und wenn wir das kombinieren, so war es nicht nur ein Sturm, sondern auch ein Seebeben. Das Schiff Jesu hatte es demnach in dieser Nacht nicht nur mit zahlreichen Wirbelstürmen zu tun, sondern auch mit verheerenden Wasseroberflächen. Lailaps und Seismos trafen aufeinander. Heute würde man sagen, ein Jahrhundertsturm ist über sie in dieser Nacht herübergezogen. Alle Mächte der Natur ballten sich zusammen, um das Schiff Jesu anzugreifen. Sollte Jesus hier in dieser Nacht mit seinen Jüngern sterben? Wenn wir das Leben Jesu betrachten, so stellen wir fest, von Beginn seines irdischen Lebens hatten alle Mächte des Bösen es auf Jesus abgesehen. Schon bei seiner Geburt, lesen wir, Herodes ließ alle männlichen Babys in Bethlehem ermorden und glaubte, dass Jesus einer unter ihnen war. Später versuchte Teufel, Jesus klein zu kriegen, als er ihn in der Wüste verführte. Die Schriftgelehrten probierten 6-mal, Jesus zu töten. Immer wieder forderten Dämonen Jesus und seine göttliche Macht heraus Und nun war die Natur ein Werkzeug der Finsternis geworden, um Jesus auszuschalten. Der nächtliche Sturm auf dem See ballte alle seine Mächte des Böses in sich, um Jesus auszuschalten. Und wir können davon ausgehen, dass solche Stürme auch uns auf unserer Reise treffen und begegnen. Stürme sind von derselben Art. Stürme, die keine normalen sind. Stürme, die uns alles abverlangen werden. Stürme, gegen die wir kämpfen auf Leben und Tod. Stürme, in denen die Mächte der Hölle alles aufbringen, um Gottes Leben aus dir und aus mir herauszudrücken. Wage die Überfahrt im richtigen Boot. Zweitens möchten wir betrachten Flucht in sich selbst. Wie müssen sich die Jünger in dieser Nacht gefühlt haben? In dieser kleinen Nussschale, in diesem kleinen Boot, sahen sie ihr Menschenleben zu Ende gehen. Was mögen sie wohl jetzt gedacht haben über die Idee, über den See zu fahren? Die einbrechende Finsternis, der tobende Sturm und dann Jesus dazu, der im Boot war, aber schlief. Wisst ihr, auch das gehört zum Abenteuer Glaube dazu. Das gehört zum Abenteuer der Nachfolge Jesu dazu, das Gefühl, dass du alleine stehst. Es scheint, als hätte Gott sich aus dem Staub gemacht. Du fühlst dich alleine. Ausgerechnet in diesem Moment, wo du am nötigsten hast, wo der Druck in deinem Leben zunimmt, deine Ehe immer schwieriger wird, deine Arbeit dir immer mehr Probleme bereitet, deine Kinder dir entgleiten, die Krankheit vernichtend zuschlägt und das Böse zu triumphierend scheint, liegt Jesus schlafend auf dem Boot. Was wäre es für ein Unterschied gewesen, wenn Jesus tot gewesen wäre? Wohl kaum hätte es einen Unterschied ausmacht. Und währenddessen passiert etwas, die Flucht in sich selbst. Man kann entweder in sich selbst flüchten oder um Hilfe rufen. Nun schaut mal, was passiert während dieser kleinen Zeit. Wir lesen da nur einen kleinen Text dazu. Während dieses Sturms taten die Jünger alles, um das Schiff über Wasser zu halten. Sie kämpften um ihr Leben. In ihrem blinden Überlebungstrieb schöpften sie Wasser aus dem Boot. Kann es sein, dass sie sich auch gegenseitig beschimpft haben? Dass Unruhe herrschte, Chaos, dass ein und das andere Stoßgebet emporgegangen ist. Schlagen nicht auch wir in Zeiten des Stürmen oft wie wild um sich selbst herum? Wenn wir Not leiden, wenn wir Angstzustände haben, wenn alles scheint uns zu verlassen, wo wir keinen Halt finden, schlagen wir nicht auch in unserer Not um sich herum und versuchen, alles Mögliche anzusetzen, um das wieder gerade herzurichten? Wisst ihr, meistens verwunden wir dabei diejenigen, die uns besonders nahe stehen. Und irgendwann wiegt der Streit so schwer, dass manche von uns ganz sonderbar reagieren. Wir flüchten in uns selbst. Wir verschließen uns vor der Wirklichkeit, ziehen uns zurück und meinen damit, das Problem behoben zu haben. Ein Christ erzählte mal von seiner Kirche zur Zeit des Nationalsozialismus. Ihr Gotteshaus, also die Kirche, stand unmittelbar an einem Bahngleis. Eines Sonntags mitten im Gottesdienst ertönte eine Dampfpfeife. Die Gläubigen hörten, wie eine Lokomotive näher kam und daraufhin das Rattern der endlosen Waggons. In den Waggons saßen Menschen, schreiend, heulend, bettelnd, sehr hysterisch. Es waren Juden, die auf dem Weg in die Gaskammer waren. Das erste Mal, als der Zug vorbeifuhr, blieben die Gemeindeglieder verwundert sitzen. Aber auf darauffolgenden Sonntage, als es erneut diese Dampfpfeife hörten, blieben sie nicht mehr an ihren Plätzen. Sie standen auf und sie begannen an zu singen. Je näher der Zug kam, desto lauter sangen sie. Und sie sangen, um das Geschrei der Gefangenen nicht hören zu müssen. Und das Ganze wurde zu einem Ritual. Jeden Sonntag die Dampfpfeife, jeden Sonntag der Gesang. Einige Jahre später berichtet dieser Mann über das, was er erlebt hat. Und er sagte: Jede Nacht höre ich im Schlaf die Dampfpfeife hören, wie der Zug näher kommt. Und er bittet: Gott, vergebe mir, Gott, vergebe allen Menschen, die sich Christen nannten, aber nichts unternommen haben. Gott, vergebe allen Menschen, die sich in sich selbst zurückgezogen haben, die vor sich selbst geflüchtet sind, die mit Jesus im Boot ihre Augen vor den Sturm der Finsternis verschlossen gehalten haben. Menschen, die zu laut sangen, Menschen, die viel gearbeitet haben, Menschen, die viel laufen gingen, die viel tranken oder viel Fernseher geschaut haben. Gott vergebe alle diesen Menschen. Man kann mitten in dieser Not auch einen Rückzieher machen. Man meine, es geht dich ja nichts an oder mich nichts an, es ist nicht mein Problem. Wie sieht es in deinem Boot aus? Hast du viel kaputt gemacht? Hast du Menschen verletzt, als du in Todesangst um dich herumgeschlagen hast? Gerade die Menschen, die dir sehr nahe standen, deine Frau, deine Kinder, deine Verwandten oder Freunde. Schleppst du die Neigung zu flüchten, immer wenn es für dich schwierig wird? Schleppst du diese Last mit dir herum? Und welcher Abwehrmechanismus hast du entwickelt? Singst du laut, arbeitest du viel oder surfst du zu viel im Internet? Es scheint so, dass die Jünger hier in sich selbst flüchten und alles tun, ums Überleben. Drittens möchten wir betrachten die ultimative Frage. Die ultimative Frage, die gestellt wird. Auf einmal kommen ein paar Jünger auf die Idee und es kommt ihnen in den Sinn, den zu fragen, der hinten im Boot liegt. Was ist eigentlich mit Jesus? Kann er nicht etwas tun? Zumindest kann doch Jesus helfen, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Es ist ja nicht die richtige Art, schlafend unterzugehen. Zumindest sollte man kämpfen untergehen. Alle waren munter und gingen unter, so heißt es in einem Sprichwort. Mitten in diesem Sturm wandten sie sich Jesus hin. Sie rüttelten ihn wach und riefen zu ihm und sagten: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Interessiert es dich nicht, dass es in meinem Leben so ein Sturm und so ein Chaos herrscht? Ist das nicht die ultimative Frage, die wir stellen? Jesus, interessiert es dich überhaupt nicht, dass ich untergehe? Und schaut mal, Jesus erwachte und er stand auf. Wisst ihr, wenn man die Bilder zu dieser Geschichte sieht, so sieht man immer wieder dasselbe Bild. Der Sturm, die Wellen, das Boot, Jesus stehend, nicht mehr am Heck, sondern am Mast. Er steht mit einem Fuß nach vorne, hält sich am Mast fest und blickt voraus. Und Jesus stand mitten im rasenden Sturm an dieser Stelle. Und an dieser Stelle wird dasselbe Wort gebraucht, das die Jünger später verwenden, wenn sie nach der Auferstehung zurufen: Er ist wahrhaftig auferstanden, er ist auferweckt. Jesus war aus seinem Schlaf auferstanden. Und er stand da und wusste genau, was er zu tun hatte. Und mitten in dieser Dunkelheit, mitten in dieser überwältigten Situation richtete er ein Wort zum Himmel, zum Lailaps und sagte: Schweig. Und dann nach unten zu Seismos sagt: Sei still. Und so legte sich der Wind. Jesus verpasste dem aufgesperrten Maul des Wassers, das nach 13 Menschenkörper lechzte, den Maulkorb. Er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. War das ein Zeichen von Jesus' Schwäche gewesen, dass er geschlafen hatte? Musste er sich ausruhen von dem langen Tag? Nein, es war vielmehr der Ausdruck und Zeichen seiner Kraft. Unbeirrt hielt Jesus die Fäden in der Hand. Er hatte die ganze Zeit die Kontrolle. So sehr, dass er selbst im wütenden Sturm die Ruhe besaß, zu schlafen. Er wusste, dass er nicht umkommen würde, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Auch wenn wir durch so manchen Sturm gehen, geraten wir in Panik. Jesus tut das nicht. Er behält den Überblick. Er geriet nicht in Panik und muss um sich schlagen und gucken, wie er jetzt eine Lösung herbeirufen wird, sondern er hält den Überblick auch über deinen Sturm in deinem Leben. Warum aber griff Jesus ein? Hätte der Sturm sonst gewonnen? Es ging nicht darum, dass Jesus seine Macht wieder bekam. Er hatte sie die ganze Zeit bei sich. Er griff ein, weil die Jünger es brauchten, um ihnen und uns zu zeigen, dass er alle Macht besitzt. Vielleicht brauchst du auch so einen Moment in deinem Leben. Irgendwo willst du mit Jesus ein Abenteuer erleben, aber die Stürme deines Lebens überwältigen dich und Jesus, soweit du es beurteilen kannst, liegt schon lange schlafend oder bewusstlos oder gar begraben. Seine Rolle in deinem Leben ist ausgespielt. Und dann ist es doch höchste Zeit, dass du Jesus wachrüttelst. Es geht nicht darum, was du sagst oder wie du es sagst. Falls nötig, stell ihm diese ultimative Frage: Interessiert es dich überhaupt nicht, dass sich mein Leben so chaotisch zugeht? Vielleicht hat Jesus auf diesen Moment gewartet. Vielleicht wollte er, dass du ihn wachrüttelst, dass du über dein Leben nachdenkst, dass du Gott einlädst, in deinem Leben die Leitung deines Schiffes zu übernehmen, um dich weiterzuführen in der wunderbaren Abenteuer seiner Nachfolge, dass er dich mitnimmt auf die Reise. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Wir genießen es, wenn es alles so chaotisch ist und wir eine Phase der Stille erleben. Und manchmal fällt sogar vielleicht so ein Satz, es ist so gut, es könnte so immer bleiben. Aber die nächsten Stürme kommen bestimmt. Und schau mal, eigentlich könnte man diese Geschichte abschließen. Der Sturm hat sich gelegt, alles ist gut. Wenn dann Ruhe eingekehrt ist in deinem Leben, möchte Jesus mit dir noch etwas besprechen. Und er möchte dich fragen, warum hattest du solche Angst? Warum hattest du kleinen Glauben? Warum hast du deine Zuflucht in Kämpfen und der Flucht vor dir selbst gesucht? Und seine Fragen sind nicht vorwurfsvoll, noch mitleidig oder verurteilend gemeint. Es sind aufrichtige Fragen, liebevoll, die durchdringen. Sie sollen dir helfen zu entdecken, was du alles in deinem Gepäck mit dir rumschleppst. Es ist eine Lektion dieser Nacht, eine Lektion, die du nur auf einer abenteuerlichen Reise mit ihm lernst. Du bist bereit, dein Vertrauen auf den schlafenden Jesus zu setzen. Du bist bereit, den sicheren Hafen zu verlassen, durch den Sturm zu fahren und dein Herz formen zu lassen. Bist du bereit, das Abenteuer aufzunehmen mit einem schlafenden Jesus? Lieber lebendig als tot. Ein schlafender Jesus ist nicht tot. Sogar ein gekreuzigter und begrabener Jesus ist nicht tot. Selbst als er begraben wurde und tot war, regierte er dort über die Gewalten. In diesem Zeitabschnitt, in dem wir ihn aus menschlicher Sicht für tot erklären, zermalte Jesus der Schlange den Kopf. Er raubte das Totenreich leer, zerbrach die Macht der Sünde und erlangte den größten Sieg aller Zeiten. Man sagt, dass Jesus hat in seinem Tod mehr und größere Siege erreicht als alle Weltherrschaftszeiten ihres Lebens zusammen. Ich stelle mir vor, dass der Teufel Jesu Tod zutiefst bereut haben musste. Hätte er ihn doch am Leben gelassen. Schon zur Lebzeit ließ Jesus Satan erzittern. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung aber machte er ihm zu einem Gespött in der gesamten unsichtbaren Welt. Lieber ein lebender als ein toter Jesu, musste sich bestimmt der Teufel gedacht haben. Denn lebendig war er schon schlimm, aber tot, das ist für ihn ein Desaster. Auch die unsichtbare Welt kennt Jesus. Wer ist er? Mit dieser Frage und der Gänsehaut der Jünger endet diese nächtliche Überfahrt. Sie hatten bereits vieles mit Jesus erlebt. Er hatte Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben und sie bewunderten ihren Meister darauf bislang in etwa so. Was kann Jesus viel? Was hat er doch eine enorme Kraft, dass er aber auch die Naturgewalten beherrscht? Das Erlebte in dieser Nacht brachte sie auf ein tieferes Verständnis, was Jesus anbetrifft. Sie reisten von einem Was zu einem Wer. Was er getan hat, wer er ist. Und kamen zu seiner Person. Und sie stellten fest, Jesus ist eine Person, mit der man besser keinen Streit bekommen sollte. Dem man gehorchen sollte und folgen sollte, in alle Richtungen. Auch wenn es nach Gadara geht, in das durch Finsternis besetzte Gebiet. Ich möchte dich einladen, dein Abenteuerglaube auf den Prüfstand zu stellen. Ich weiß, dass wir heute so strukturiert sind, dass für Abenteuer eigentlich gar kein Platz im Leben ist, weil wir alles genau planen. Jede Tour, jedes Unternehmen, jedes Vorhaben wird ins Detail geplant, sodass wir alle Risiken versuchen auszuschließen. Und hin und wieder stellen wir fest, auch wenn wir so klug sind und so gut talentiert sind, organisiert sind, vergessen wir eins und das andere. Und wenn wir das Kleine übersehen und es eintritt, so regen wir uns über selbst uns auf und schlagen wir wild um uns herum und suchen die Schuld bei den anderen. Wenn Stürme sich in deinem Leben zusammenbrausen und tosen, erzähle Gott nicht, wie groß und gefährlich der Sturm ist. Erzähle besser dem Sturm, wie überwältigend und ehrfurchterweckend dein Gott ist, sogar wenn er schläft. Mit dieser Zusammenfassung möchte ich euch entlassen in die kommende Woche, dass wir Gott nicht unsere Ängste und Nöte immer erzählen, sondern dass wir auch den Ängsten und Nöten sagen, wie groß unser Gott ist. Dass wir unser Abenteuer erleben, dass wir gewiss sein können, selbst wenn Jesus den Schein ausgibt zu schlafen, hat er die Übersicht über dein Leben. Der Herr segne dich und behüte dich und gebe dir Lebensmut, in dieser Verbindung zusammenzustehen, den Abenteuerglaube zu leben, dich einzulassen auf das Abenteuer und Dinge zu erleben, die dich persönlich formen, die deinen Glauben stärken und die dich stark machen, damit du für andere stark sein kannst, eine Hilfe sein kannst. Gott gebrauche dich. Lass uns erheben zum Gebet. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns mitnimmst auf diese Reise Abenteuerglaube. Anhand der Geschichte konnten wir erkennen, wer du bist, dass du den Überblick behältst, auch wenn wir meinen, dass du schläfst. Danke, dass du den Überblick behältst über mein Leben, über ein jedes Leben. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns begleitest, dass du uns Lebensmut schenkst, auch die kommende Zeit zu überstehen, im Glauben fester zu werden, uns nicht von jedem Wind zu verdrängen, sondern vielmehr stand zu bleiben, dich zu verherrlichen. Danke, dass du unsere Nöte kennst, auch in den tiefsten Nöten, dass du bei uns bist. Amen.